Domradio. Das Thema.
Das Thema heute, die Mär vom gerechten Krieg, christliche Ethik versus kriegerische Konflikte. Darüber sprechen wir 2 Stunden mit 2 kompetenten Gesprächspartnern. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Peter Kolakowski. Krieg, meine Damen und Herren, Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein. Soweit der Ökumenische Rat, der dies schon 1948 proklamiert hat. Inwieweit mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen, inwieweit dürfen christlich geprägte Länder militärische Gewalt aus moralischen, aber auch aus Hegemonialinteressen heraus einsetzen und anderen Völkern ihre Gesetze, Werte und Glaubensvorstellungen, oktroyieren? Und angesichts der weltweit ansteigenden kriegerischen Auseinandersetzungen diskutieren Sozialethiker und Entwicklungshilfeexperten in letzter Zeit wieder verstärkt über die Rolle der Kirchen, Frieden zu stiften. Auch jetzt wieder, letztens bei den Ostermärschen. Tausende Menschen sind in diesem Jahr bei den bundesweiten Ostermärschen für Frieden wieder auf die Straße gegangen, mehr als in den Jahren zuvor. Die zentralen Themen waren dort Krieg beenden und Waffenexporte einstellen. Denn die Menschen im Land spürten, dass die Kriegszustände durch die aktuellen Kriege und Bombardierungen in Syrien, Mali und Afghanistan als Beispiel, aber auch durch die Drohungen gegen den Iran und Nordkorea wüchsen. Gleichzeitig befürchteten sie, dass die herrschende Politik daran nichts ändern wolle, resümierten die Veranstalter. Sie sahen oder sehen die Ostermärsche daher als ein Signal für einen notwendigen Politikwechsel. Über diesen Politikwechsel wollen wir heute sprechen. Und auch, was die Kirchen dafür oder auch dagegen derzeit tun. Gesprächspartner im Studio sind heute zum einen Stefanie Intveen von der Deutschen Friedensgesellschaft. Guten Morgen. Und ich begrüße Martin Singe, Diplomtheologe, engagiert sich bei Pax Christi und ist hauptamtlich beim Komitee für Grundrechte und Demokratie. Guten Morgen, Herr Singe. Ja, an Sie direkt die Frage. Die Ostermärsche haben wieder mehr Zulauf bekommen. Haben Sie mit demonstriert, Frau Intveen?
Ostern bei meiner Verwandtschaft und wir sind nicht demonstrieren gewesen. Ich habe das natürlich verfolgt und bin froh, dass mehr Leute demonstrieren waren als in den letzten Jahren. Das ist dringend erforderlich, damit wir ein Zeichen setzen für eine friedliche Politik, für wirklich einen Politikwechsel, wie Sie in der Anmoderation gesagt haben.
Wie kam es denn, wie erklären Sie sich, dass wieder mehr Menschen auf die Straße gegangen sind?
Ich denke, dass eine große Mobilisierung schon stattfindet, auch wenn jetzt nicht Hunderttausende auf die Straße gehen, so sind doch sehr viele Leute besorgt über die Nachrichten, zunehmende Konflikte, zunehmende Kriege, die Flüchtlingskrise, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die hängt natürlich weniger mit wirtschaftlichen Gründen zusammen als mit Kriegen. Die meisten Flüchtlinge kommen aus Kriegsgebieten. Und in diesen Kriegsgebieten ist auch Deutschland engagiert mit der Bundeswehr. NATO-Staaten sind diejenigen, die diese Kriege vom Zaun gebrochen haben. Und das müssen wir sehen und das sehen auch zunehmend Leute, obwohl die Leitmedien das nicht so deutlich zum Ausdruck bringen, wie ich das jetzt gesagt habe.
Gut, dass Domradio kein Leitmedium ist, sondern ein prägendes Medium, was auch die gesellschaftliche Diskussion in Gang halten will, auf seriöse Art. Herr Singe, Sie waren auf dem Ostermarsch in Bonn dabei.
Ja, ich war beim Bonner Ostermarsch, weil das mein Wohnort ist. Ich bin eigentlich jedes Jahr beim Bonner Ostermarsch dabei und diesmal waren deutlich mehr Teilnehmende bei dem Bonner Ostermarsch dabei. Es waren verschiedene Stationen, an denen bestimmte Themen hervorgehoben wurden. Vor allem war es die Nuklearrüstung, die Atombomben in Büchel, die modernisiert werden. Es ging um Rüstungsexporte und die Möglichkeiten gegen Rüstungsexporte und die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung aktiv zu werden. Und es ging vor allem auch um die jetzigen Tendenzen zu neuer Aufrüstung der Bundeswehr und den Wehretat zu erhöhen und wie man dort dagegen auch eben Aktivitäten starten kann.
Sie haben den Wehretat angesprochen. Bis 2030 sollen 130 Milliarden Euro allein für die Rüstung ausgegeben werden in Deutschland. Wie liegt denn da der Sozialetat oder der Etat für Bildung und ökologischen Umbau?
Ja, das ist natürlich eine enorme Diskrepanz, wenn jetzt Sozialstaat abgebaut wird, um die Rüstung aufzubauen. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass wir die ganze Umorientierung der Bundeswehr von einer Verteidigungsarmee zu einer Angriffsarmee umbauen und dafür natürlich auch extreme finanzielle Mittel brauchen. Und letztlich geht es darum, wie das Weißbuch sagt, um unsere Interessen und unseren Wohlstand zu schützen. Das ist natürlich eine Politikweise, die mit christlicher Ethik nichts zu tun hat. Christliche Ethik muss ja davon ausgehen, dass das Wohl aller Menschen als Ziel formuliert wird und als Ziel im Mittelpunkt steht.
Sie haben gerade das Stichwort Angriffsheer genannt. Meinen Sie tatsächlich, dass dieser Umbau derzeit stattfindet, von der Verteidigungs zum Angriffskrieg?
Ja, das muss man so sagen, weil einerseits die Strategien sich entsprechend geändert haben und andererseits auch die Mittel der Bundeswehr genau in diese Richtung entwickelt werden. Transportkapazitäten, Angriffskapazitäten und so weiter. Das, was früher mal strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit hieß, das wäre eine Richtung, in die man gehen könnte, solange nicht die Bundeswehr und Krieg insgesamt überwunden sind.
Frau Intwen, Sie vertreten ja nicht nur den Frieden, sondern auch die Kriegsdienstgegnerinnen. Gibt es die denn noch überhaupt? Früher musste man zur Bundeswehr, das muss man heute nicht mehr. Man muss also gar nicht aktiv verweigern. Man kann sich aussuchen, ob man dienen will, in Anführungsstrichen oder nicht. Aber Sie sind nach wie vor auch im Bereich der Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner aktiv.
Ja, das sind wir. Hier in Deutschland ist es jetzt nicht mehr so aktuell das Thema. Das haben Sie natürlich richtig gesehen. Wir haben aber gerade am 1. Juni einen Kriegsdienstverweigerer aus Seoul, aus Südkorea, hier in Köln, wo er uns berichten wird über die Situation der Kriegsdienstverweigerer in Südkorea. Südkorea hat eine sehr große Armee, über die auch in unseren Medien leider sehr wenig berichtet wird. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema. Wir hören vom Korea-Konflikt immer nur, fast nur, dass der nordkoreanische Staatsführer, Diktator, Raketentests, nukleare Aufrüstung vorantreibt. Wir hören aber wenig davon, wie die Drohkulisse aus nordkoreanischer Sicht ist. Die gibt es ja auch. Und dazu gibt es auch das Thema Kriegsdienstverweigerung. Das ist in Südkorea ist es nicht einfach. Es ist verboten, den Kriegsdienst zu verweigern. Jeder muss den Wehrdienst ableisten. Und wer das nicht tut, der wird mit Gefängnis bestraft. Und dieser Herr Moon, der am 1. Juni zu uns nach Köln kommt, der hat diese Gefängnisstrafe abgeleistet und wird darüber berichten.
Das ist ähnlich wie in Eritrea, wo die Menschen auf unbestimmte Zeit, Männer und Frauen, zum Kriegsdienst eingezogen werden können, teilweise bis zu 20 Jahre. Auch ein Grund, warum viele Menschen hier Asyl suchen.
Ja, es gibt viele Länder, in denen das problematisch ist, auch übrigens in Israel. Wir hatten vor einiger Zeit zwei junge israelische Kriegsdienstverweigerer, die auch mit Haftstrafe dafür bestraft werden. Die haben kein Recht, den Kriegsdienst zu verweigern. Was in Israel ganz besonders dramatisch ist, weil wir ja den Konflikt mit den Palästinensern dort haben.
Wir sprechen heute im Thema über die Mehr vom gerechten Krieg. Und weiter im Studio ist Stefanie Intwen von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigung der Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner. Und Martin Singe von Pax Christi, hauptamtlich beim Komitee für Grundrechte und Demokratie. Ja, inwieweit kann man denn, wir haben jetzt gerade über den die Kriegsdienstverweigerungstendenzen gesprochen, inwieweit ist es denn dann legitim für diktatorische Regime wie Saudi-Arabien Polizisten auszubilden, Herr Singe?
Ja, es ist ja nicht so, dass nur Polizisten ausgebildet werden, sondern sogar Offiziere, also Soldaten, hier nach Deutschland kommen sollen, wie Merkel das gerade vereinbart hat. Und wir diese Soldaten hier ausbilden, die dann wieder in die Diktatur Saudi-Arabiens zurückkehren und dort sich an den Kriegen beteiligen. Saudi-Arabien ist im Moment außer dass es innerstaatlich eine Diktatur bedeutet, in den Krieg in Jemen verwickelt, also führt aktiv Krieg. Und wir beteiligen uns sozusagen mit der neuen merkelschen Ertüchtigungsstrategie an diesen Kriegen, indem wir Ausbildungshilfe leisten und natürlich Rüstungsexporte leisten. Angeblich sollen in Zukunft keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien gehen, aber alle alten Verträge werden eingehalten und wir liefern ja in Spannungsgebiete sogar ganze Waffenfabriken. Deshalb machen wir Aktionen mit der Kampagne Aufschrei, stopp den Waffenhandel und werden jetzt auch demnächst bei Rheinmetall angesichts der Hauptversammlung aktiv werden.
Das heißt, mit Steuergeldern werden Kräfte, will ich sie mal ausdrücken, Polizisten, Geheimdienste, diktatorischer Regime unterstützt, die die Menschen aktiv unterdrücken, foltern, hinrichten lassen.
Das muss man leider so sagen, dass das genau den Tatsachen entspricht, wie Sie es formulieren.
Und wo ist der Aufschrei der Opposition in Deutschland?
Der ist leider viel zu gering. Deshalb muss die Friedensbewegung sich einmischen und auch die Opposition zum Jagen tragen.
Inwieweit hat sich die Deutsche Friedensgesellschaft schon mit der Problematik beschäftigt, dass Deutschland, deutsche Regierungen in Diktaturen Ausbildungshilfe leisten, Gelder geben? Das kann ja auch ein Ansatzpunkt sein, um zu sagen, liebe Leute, euch wähle ich nicht mehr.
Ja, wir geben keine Wahlempfehlung als DFGVK. Aber wir arbeiten natürlich mit all den Bundestagsabgeordneten zusammen, die Kriege ablehnen und die diese Art von Außenpolitik ablehnen. Und das sind normalerweise alle Abgeordneten der linken Fraktion, viele der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, auch eine ganz substanzielle Gruppe von SPD-Abgeordneten sind dabei. Und ja, die CDU, da gibt es hin und wieder einzelne Abgeordnete, die sich gegen die allgemeine Parteilinie stemmen. Da muss man mal bei bundestag.de gucken, wie die Abgeordneten abgestimmt haben. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn sich Bürger einfach per Telefon bei ihren Abgeordneten melden, in den Wahlkreisbüros oder auch in den Bundestagsbüros anrufen würden. Wir tun das auch im Rahmen dessen, was uns möglich ist, machen wir das. Und reden mit den Leuten, mit den Mitarbeitern der Abgeordneten und versuchen sie einfach davon zu überzeugen, was wir denken, dass es einfach eine wahnsinnige Politik ist, die da gemacht wird.
Jetzt wird aber niemand sagen, Frau Inveen, kein Bundestagsabgeordneter wird sagen, ich bin für Krieg, sondern die sind ja alle gegen Krieg. Wie wird das denn verbal verbrämt, doch in den Krieg zu ziehen?
Ja.
Defensivstrategie beispielsweise. Oder wie Struck es ausdrückte damals, der ehemalige Verteidigungsminister, Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Was meint er damit? Deutsche Interessen.
Ja, da ist ja über diesen Spruch von Herrn Struck ist ja viel gelacht worden, bitter gelacht worden. Ich denke, das versteht sich von selbst, dass da eine Verteidigungskonstruktion nicht vorliegt. All die Länder, die wir, also wir NATO-Staaten unter mehr oder weniger aktiver Mithilfe der Bundesregierung, die wir also in den letzten Jahren zerstört haben, Afghanistan, Irak, Libyen, jetzt Syrien, andere Länder, die haben uns alle nicht angegriffen. Das waren alles keine Länder, die uns bedroht haben. Insofern gibt es da schon eine sehr absurde Situation und man fragt sich, wieso das alles so passiert. Und da muss man wirklich tief graben, denn wie Sie schon sagten, niemand behauptet ja, er sei jetzt für Krieg. Oder niemand behauptet auch so offen, er sei jetzt dafür, Deutschland eine Hegemonialstellung zu verschaffen. Manche sagen, sie führen Krieg deswegen, weil die Bündnispartner das wollen. Das ist natürlich ein Armutszeugnis.
Sie haben, Herr Singe, bitte.
Ja, wir haben eigentlich eine Verkehrung des Begriffes Verteidigung seit dem Hindukusch erlebt. Von der Landesverteidigung sind wir zu Angriffskriegen übergegangen und im Weißbuch steht eindeutig drin, dass wir unseren Wohlstand verteidigen, dass wir Zugang zu Rohstoffen wollen und dass wir die Handels- und Seewege freihalten wollen. Man muss nur bei YouTube mal eingeben, Bundesmarine, keine Bananen, und dann sieht man ein wunderbares Video, im leeren Supermarkt fehlen die Bananen und dann kommt die Bundesmarine und ballert etwas rum und schon sind die Bananen wieder da. Also das ist so bildlich gesprochen das neue Bild der Bundeswehr, dass wir wirklich für Wohlstand und Rohstoffe kämpfen und da unsere Interessen in Anführungszeichen verteidigen. Und das ist natürlich im globalen Maßstab nicht denkbar, dass das irgendwie eine ethisch vertretbare Politik sein soll.
Frau Entwehen.
Ich möchte dazu ergänzen, dass es aus meiner Sicht auch eine ganz absurde Interpretation von wirtschaftlichen Zusammenhängen ist. Das unterstellt ja, dass wir die Rohstoffe, wir in Deutschland, unsere Rohstoffe jetzt erobern müssen. Das ist ja Unsinn. Das
sind ja gar nicht unsere Rohstoffe eigentlich.
Sowieso nicht. Es ist aber auch sowieso Unsinn, denn wir tauschen. Also wir haben eine Marktwirtschaft, wir produzieren Waren und tauschen die gegen andere Waren durch. Naja, unser Geld natürlich.
Wobei es auch, man auch trefflich über den Begriff Tausch diskutieren kann. Ne? Wenn Rohstoffe im Grunde ausgebeutet werden, ist das dann wirklich ein Tausch oder ist es eigentlich ein sehr einseitiges Geschäft?
Genau, da gibt es ja sehr viele schlaue Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie faire Handelsbeziehungen innerhalb eines Landes und eben auch in globalem Maßstab auszusehen haben. Und man muss eben fair miteinander umgehen. Und das gehört zu dem Spiel dazu. Also wenn jetzt im Weißbuch steht, wir wollen unsere Rohstoffe sichern und Handelswege sichern für die Rohstoffversorgung der deutschen Industrie, dann ist es schon ein sehr komisches Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen.
Ja, es gibt ja das schöne Motto dazu, warum liegt unser Öl im ausgerechnet unter deren Sand? Ich glaube, das macht deutlich, in welche Richtung gedacht wird.
Ja. Sie haben dieses Video gerade oder diese Bananengeschichte gerade angeschaut. Und das wird dann in Schulen gezeigt?
Ja, es gibt viele Filme, die auf ähnlichem Niveau sozusagen Werbung für die Bundeswehr versuchen zu machen. Und das ist ein Thema, was wir vielleicht auch gleich noch besprechen sollten, wie die Bundeswehr wirbt und vor allem auch Jugendliche bewirbt, die unter 18 sind, was eigentlich von der UN-Kinderkonvention verboten ist.
Also die teilweise auch auf Messen, auf Bundeswehrmessen dann Knarren in die Hand gedrückt bekommen, wie es letztens wieder der Fall war.
Natürlich, wir haben den Tag der Bundeswehr in Bonn zweimal gehabt und da spielen und turnen die Kinder auf den Panzern und auf den technischen Geräten der Bundeswehr und werden auch bei Videospielen an diese Kriegstechnik herangeführt. Die Kriegstechnik wird ausgenutzt, um den Jugendlichen sozusagen dieses Ganze als Spiel zu verkaufen und schmackhaft zu machen. Und das ist eine ganz gefährliche Strategie und auch mit keiner Form von Ethik vereinbar, wie diese Werbung läuft.
Hier folgen jetzt die Nachrichten, danach geht es weiter mit dem Thema Die Mär vom gerechten Krieg mit Stefanie Entwehen von der Deutschen Friedensgesellschaft und Martin Singer von Pax Christi und vom Komitee für Grundrechte und Demokratie. Wir reden weiter über Die Mär vom gerechten Krieg, christliche Ethik versus kriegerische Konflikte. Dazu im Studio Stefanie Entwehen von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigung der Kriegsdienstverweigerinnen und Verweigerer. Und Martin Singer, er ist Diplomtheologe bei Pax Christi und hauptamtlich beim Komitee für Grundrechte und Demokratie. Und mein Name ist Peter Kolakowski. Ja, die Mär vom gerechten Krieg, darüber sprechen wir mit Stefanie Entwehen von der Deutschen Friedensgesellschaft und Martin Singer von Pax Christi und hauptamtlich beim Komitee für Grundrechte und Demokratie und übrigens Mitglied der Redaktion Friedensforum, habe ich noch vergessen zu erwähnen, Zeitschrift des Netzwerks Friedenskooperative. Ja, wir haben gerade in den Nachrichten gehört, Frau Entwehen, Herr Singer, Trump hat mit Putin telefoniert oder umgekehrt, wobei auch da immer die Frage ist, was sich hinter diesem Wortgeklüngel tatsächlich verbirgt, wer mit wem telefoniert hat und wer nicht. Im Moment sieht es ja nicht so gut aus mit der weltpolitischen Lage. Also Nordkorea, Trump, USA, Nordkorea, Russland, USA. Frau Entwehen, Sie haben im Vorgespräch ein relativ düsteres Bild gemalt derzeit von der Bedrohungssituation, die vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, ne? Zwischen USA und Russland.
Vor allem zwischen die USA Situation und ist deswegen so gefährlich, weil sowohl die USA als auch Russland bekanntermaßen die großen Nuklearmächte sind. Diese Atomwaffen, von denen ist eine ganze Menge praktisch sofort einsetzbar. Die Vorwarnzeiten sind sehr, sehr gering. Das sind nur 15 bis 30 Minuten für die jeweils andere Seite, wenn man jetzt von den großen Raketensystemen ausgeht. Und in so einer Situation kann man muss man eigentlich für gegenseitiges Vertrauen sorgen. Wenn man nicht abrüstet, muss man auf jeden Fall einen permanenten, auf mehreren Ebenen zu führenden Dialog haben, um zu verhindern, dass aus Versehen durch eine Kette von Missverständnissen hier eine Eskalation losgeht. Und dieses Vertrauen ist in den letzten Jahren sehr schnell erodiert. Und das führt dazu, dass die Situation im Moment tatsächlich sehr gefährlich ist. Deswegen, was wir heute in den Nachrichten gehört haben, dass Trump und Putin offenbar miteinander telefonieren, dass es da neue Gesprächskanäle gibt, das ist im Prinzip oder grundsätzlich erstmal eine sehr gute Information, sehr gute Nachricht, weil es darauf hindeutet, dass mehr Gespräche auf mehr Ebenen wieder geführt werden. Und ein Gipfeltreffen zwischen den beiden wäre natürlich auch sehr zu begrüßen.
Sie haben das gerade schön ausgesprochen, Frau Entwehen, aus Versehen, aufgrund von Missverständnissen, einer Verkettung von Missverständnissen. Aber bedingt eine zutiefst reaktionäre Politik, wie sie Trump ja gerade fährt, nicht auch mal, dass solche Schläge nicht nur aus Versehen passieren, dass zum Beispiel Schläge wie auf den Luftwaffenstützpunkt in Syrien, der ganz klar gegen Völkerrecht verstoßen hat, der ja sogar von Frau von der Leyen verteidigt wurde. Sie ja sagte, das syrische Regime unter Assad braucht mal einen Schuss vor den Bug. Inwieweit bedingt solch eine Politik nicht auch, dass irgendwann mal tatsächlich die Bombe dann gezündet wird?
Sie meinen jetzt die Atombombe, ne?
Muss
das
ja nicht
wollen
gegen
wir uns
Russland
alle
sein.
Nicht vorstellen. Das wollen wir uns alle wirklich nicht vorstellen.
Amerika hat ja die Atombomben auch geworfen auf Nagasaki, auf Hiroshima, hat auf dem Bikini-Atoll Versuche gestartet. Auch Frankreich hat seine Atombomben gezündet. In Büchel liegen noch Atombomben. Ich selber aus Oerkenschwick fiel aus allen Wolken, als ich hörte, dass dort in der Hart, in einem schönen Waldgebiet, Atombomben gelagert waren. Wir haben dann immer von einer Abhör- oder Horchstation der Bundeswehr nur gehört. Wir, die dort gewohnt haben, tatsächlich lagerten dort Atomsprengköpfe. Also wir wollen uns das alle nicht vorstellen, es ist aber schon passiert.
Genau, man kann dieses Risiko nicht komplett ausschließen. Und ich arbeite selber in einer Entwicklungsbank. In Banken arbeitet man immer mit Ausfallwahrscheinlichkeiten und Schadenshöhen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie hoch wäre die Schadenshöhe in einem Atomkrieg, dann würde man das mit einer unendlichen Zahl wahrscheinlich beziffern wollen. Und da ist eine noch so kleine Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes ist unakzeptabel aus meiner Sicht. Deswegen ist es nur vernünftig, dass die Vereinten Nationen dieses Thema jetzt an sich gezogen haben. Seit Mitte März gibt es eine große Verhandlung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die vollständige Abschaffung von Atomwaffen. Die Bundesrepublik Deutschland nimmt an diesen Verhandlungen leider nicht teil. Darüber sollte auch am besten mit den Abgeordneten gesprochen werden, denn die Bundesregierung verhält sich hier meines Erachtens nicht rational, nicht im Sinne der deutschen Bevölkerung. Denn für uns sind Atomwaffen ein großes Risiko und bringen keine Sicherheit.
Ja, ich möchte das vielleicht kurz ergänzen. Es sind 130 Staaten der UNO, die jetzt diese neuen Verhandlungen aufgegriffen haben, und sämtliche NATO-Staaten und atomwaffenbesitzenden Staaten fehlen bei diesen Verhandlungen. Und eine deutsche Politikerin hat gesagt, ja, diese 130 Staaten, das ist eigentlich so, wie wenn sich die Mäuse versammeln und in der Ecke beraten, was sie gegen die Katzen tun können. Also wir gehören zu den Katzen und sind nicht bereit, unsere nukleare Teilhabe aufzugeben, sondern wollen die 20 Atombomben in Büschel durch neue, zielgenauere ersetzen. Die Bundesregierung arbeitet daran, die Tornados umzurüsten, damit sie für diese neuen Bomben als Trägersysteme weiterhin in Frage kommen.
Herr Singe, was ist in Büchel los?
Also in Büchel lagern 20 Atombomben der USA, die aber von Deutschen Piloten ins Ziel gebracht werden, wenn der Ernstfall sozusagen eintritt. Also deutsche Soldaten sind im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO dazu verpflichtet, diese Bomben in die Ziele zu tragen. Das machen sie mit Tornado-Flugzeugen, die jetzt auch umgerüstet werden, um die neuen Bomben, die geplant sind, in 2 bis 3 Jahren sollen neue Bomben, die zielgenauer sind, in Büchel eintreffen. Und dies geschieht in allen Standorten Europas. Das Gefährliche daran ist zusätzlich, dass diese zielgenauen Bomben natürlich die Einsatzschwelle nach unten senken und zugleich aber auch die Abrüstungsverhandlungen schwieriger machen, weil sie nicht mehr als taktische oder strategische Bomben zu unterscheiden sind. Das heißt, diese neuen Bomben können auch an Interkontinentalflugzeuge sozusagen angehängt werden und die ganzen Schemata der Abrüstungsverhandlungen zwischen taktischen und strategischen Verhandlungen wird dadurch verunmöglicht. Konkret sind im Moment, die Aktionen haben schon begonnen, 20 Wochen lang werden Gruppen Aktionen vor diesem Atomwaffenlager durchführen. Und es hat genau begonnen, als die neuen UNO-Abrüstungsverhandlungen begonnen haben, um zu unterstreichen, dass wir unsere Bundesregierung auffordern, erstens daran teilzunehmen und zweitens die Büschel Atombomben abzuziehen.
Die Bevölkerung glaubt ja, in Deutschland lägen gar keine Atomwaffen mehr. Oder ein Großteil der Bevölkerung glaubt das zumindest.
Ja, gerade deshalb geht es darum, mit unseren Aktionen auch darauf hinzuweisen und die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, weil ein Großteil der Bevölkerung, das zeigen Umfragen, jede Form von Atomwaffen und Atomkrieg eindeutig ablehnen. Und deshalb fahren wir auch mit unserer Bonner Pax Christi-Gruppe am 20. Mai nach Büschel und werden dort gewaltfrei den Haupteingang und eventuell auch die anderen Tore, je nachdem wie viele wir sind, man kann gerne dazukommen, um dann diesen Betrieb ein bisschen durcheinander zu bringen und darauf aufmerksam zu machen, dass wir an unsere Politiker und Politikerinnen klare Forderungen haben, die nukleare Teilhabe endlich zu beenden.
Also bitte vormerken, verehrte Hörerinnen und Hörer, 20. Mai, Demonstration in Büchel gegen die Atomwaffen, die dort lagern. Pax Christi lädt herzlich dazu ein. Weitere Informationen finden Sie übrigens auch auf der Internetseite von Pax Christi, paxchristizusammengeschrieben.de. Aber jetzt kommt die Vertreterin von der DFG, die Sie erreichen können unter dfg-vk.org oder friedenköln.de. Klären Sie mich auf, ich glaube, ich habe es falsch genannt, Frau Entwehen. Friedenköln.de war aber richtig, oder?
Friedenköln.de ist richtig, ein Wort durchgeschrieben. Und die andere Website von unserer Bundesorganisation heißt dfg-vk.de.
Okay, aber Sie haben gerade noch einen anderen Ort erwähnt. Sie haben Europa genannt, Herr Singe, wo auch in anderen Ländern Europas Atomwaffen modernisiert werden, zielgenauer gemacht werden. Aber Sie haben noch einen anderen Ort genannt, Incirlik, in der Türkei.
Incirlik.
Genau, was ist da los?
Incirlik ist ein NATO-Stützpunkt in der Türkei, nicht weit von der syrischen Grenze entfernt. Der in die Presse gekommen ist bei dem Putsch gegen die türkische Regierung oder Putschversuch. Dort waren türkische Offiziere, die dort vor Ort in dieser Basis Dienst getan haben, die waren da offenbar involviert. Und auf dieser Basis gibt es, soweit wir wissen, ungefähr 50 oder gab es 50 amerikanische Atombomben, ähnlich wie hier in Büchel. Nur natürlich mit einer etwas größeren Brisanz, weil da der syrische Krieg ja nicht weit von entfernt ist. Diese Luftwaffenbasis ist direkt in diese Kriegshandlung einbezogen, weil dort auch deutsche Bundeswehrtruppen, soweit wir wissen, stationiert sind und von dort aus dann deutsche Flugzeuge starten, um in diesem Krieg mitzuwirken.
Herr Gabel ist ja momentan oder war in Somalia gewesen, auch ein von Bürgerkrieg zerrüttetes Land. Sind wir, die Länder des Nordens, nicht auch mitverantwortlich für die Situation, die derzeit in Somalia herrscht? Herr Singe, was denken Sie?
Ja, ich denke, dass unsere Handelspolitik und unsere Wirtschaftspolitik mit dafür verantwortlich ist, dass diese viele Länder in desaströsen Situationen leben und da reingeschlittert sind. Also in Somalia ist es ja zum Beispiel so, dass die internationalen Fischfangflotten dort großflächig Fische sozusagen abfangen, die eigentlich die kleinen Fischer ernährt haben, die das somalische Bevölkerung teilweise ernährt haben. Und dann wundert man sich, wenn Piraterie entsteht und diese ganzen Zusammenhänge auch der internationalen Wirtschaftszusammenhänge zwischen Europa und Afrika. Wenn wir zum Beispiel subventionierte Hähnchen nach Afrika schicken und dort dann die Industrie kaputt geht, also die eigene, also kleinbäuerliche Strukturen zerschlagen werden, oder genauso mit Kleidungslieferungen oder auch Nahrungslieferungen teilweise, die subventioniert sind. Da macht man einheimische Strukturen kaputt, statt diese zu befördern und die Unabhängigkeit der Länder zu fördern.
Papst Franziskus hat auch das ja sehr schön in seiner Enzyklika Laudato Si aufgegriffen. Diese Wirtschaft tötet. Auch dazu lädt Pax Christi heute, auch hier ein aktueller Tipp, am 3. Mai in Freiburg in die Auferstehungskirche ein zum Thema: Unser Wirtschaftssystem, das uns zu immer mehr Wachstum zwingen möchte, zerstört die Lebensgrundlagen auf unserer gemeinsamen Erde. Welche Alternativen haben wir als Christinnen und Christen? Dazu können Sie sich treffen heute Abend um 20.15 Uhr in der Auferstehungskirche in Freiburg-Littenweiler. Und dazu lädt Pax Christi auch ein. Sie machen relativ viele Aktionen bundesweit. Sie sind ja von Pax Christi, haben in Deutschland etwa 5.000 Mitglieder, sind in 50 Ländern vertreten und sind da sehr aktiv, muss man sagen, bundesweit auch aktiv mit vielen Aktionen, auch kirchenkritische Aktionen.
Ja, wir haben vor allem also friedenspolitische Aktionen, die einzelnen Basisgruppen organisieren, aber wir haben gleichzeitig eben Kommissionen, die zu Themenzusammenhängen arbeiten und auch inhaltlich sozusagen den Gruppen Unterstützung und Hilfestellung anbieten. Wir haben Kommissionen zum Beispiel zum Thema Asyl, zum Thema Globalisierung, zum Thema Nahost oder auch zu Solidarität mit Afrika, dann auch zu Friedenspolitik und Friedensdienste, weil wir auch konkret versuchen, über Friedensdienste Alternativen zu entwickeln.
Und hier geht's weiter mit dem Thema: Die Mehr vom gerechten Krieg. Weiter im Studio Stefanie in Wien von der Deutschen Friedensgesellschaft und Martin Singe von Pax Christi. Wir sprachen jetzt über die Veranstaltungen von Pax Christi zum Thema Frieden, Kriegsvermeidung, Kriegsverhinderung. Auch die Deutsche Friedensgesellschaft macht da relativ viel. Auch Sie fahren nach Büchel. Sie selbst wahrscheinlich nicht, oder doch, um gegen die Atomwaffen zu demonstrieren. Aber Sie machen noch eine ganze Menge andere Sachen, Frau Inwehen.
Ja, ich fahre natürlich doch mit nach Büchel. Und zwar ist es Christi Himmelfahrt. Sie sagten schon vorhin ein Himmelfahrtskommando. Wir gucken mal, also so dramatisch wird es nicht werden. Ich denke, es wird eine ganz gute Aktion. Wir fahren am Donnerstag Christi Himmelfahrt, am 25. Mai nach Büchel und Cochem, werden da Aktionen machen an dem Luftwaffenstandort, wo die Atomwaffen lagern, und in Cochem, wo hoffentlich ganz viele Touristen sein werden. Bei bestem Wetter werden wir uns dorthin stellen und Volksaufklärung betreiben, soweit wir das mit unseren Möglichkeiten tun. Das ist eine bunt zusammengesetzte Gruppe aus Köln und Umgebung. Wer mitmachen möchte, ist sehr herzlich eingeladen. Ich denke, es wird eine sehr schöne Veranstaltung, für den Frieden dort vor Ort zu werben. Dabei beziehen wir uns im Übrigen auf den Bundestagsbeschluss von 2010. Der Bundestag hat da mit allen Fraktionen beschlossen, dass die US-Atomwaffen abzuziehen sind aus Deutschland. Dieser Beschluss ist nie umgesetzt worden. Und es wäre auch schön, wenn Ihre Hörerinnen und Hörer jetzt den Telefonhörer in die Hand nehmen würden, Ihren Bundestagsabgeordneten daran erinnern würden, dass 2010 dieser Beschluss gefasst worden ist, und fragen würden, was eigentlich damit ist.
Sie können auch gerne Frau von der Leyen direkt anrufen in Ihrem Büro. Sie finden zum Beispiel die Telefonnummer unter bundestag.de. Dort sind alle Abgeordneten auch aufgeführt, auch mit Telefonnummer, mit E-Mail. Also nutzen Sie Ihre Chance, nehmen Sie teil an der partizipativen Demokratie und rufen Sie die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen an, die ja im Moment sicherlich andere Dinge zu klären hat innerhalb der Bundeswehr, aber trotzdem dessen geachtet sollte das sicherlich auch ein Thema sein, womit sich die Verteidigungsministerin beschäftigen wird oder beschäftigen muss. Ja, Büchel ist ein Feld, das Sie beackern, aber Sie machen auch eine ganze Menge anderer Sachen, Atomwaffen, weiter auch Kriegsdienstverweigerung. Wie kann man sich denn über Ihre Aktionen, über Ihre Veranstaltungen informieren? Sie haben zum Beispiel Ortsgruppen. Sie kommen jetzt von der Ortsgruppe Köln. Das heißt, es gibt bundesweit auch regional Ortsverbände, die dann wiederum eigene Veranstaltungen organisieren. Zu welchen Themen zum Beispiel?
Ja, wir haben wie andere Friedensorganisationen auch sehr, sehr viele Basisgruppen. Das sind oft sehr kleine Gruppen, aber sehr aktiv, sehr engagiert. Wenn man sich darüber informieren möchte, kommt man über unsere Homepages dazu. Das ist für die Bundesorganisation die dfg-vk.de. Und hier in Köln haben wir es vielleicht ein bisschen einfacher von der Abkürzung her. Das heißt friedenköln.de. Und dort veröffentlichen wir alle Termine von Veranstaltungen, Aktionen, die wir mitgestalten oder von Bündnisorganisationen aus Köln, aus der Umgebung, die wir für sinnvoll halten und unterstützenswert.
Und die DFG, da gibt es sehr viele Informationen. Die DFG hat ja eine lange Tradition. 9. November 1892 war Gründungsdatum gewesen, unter anderem von der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner.
Ja, das feiern wir in diesem Jahr, das 125-jährige Gründungsdatum der Deutschen Friedensgesellschaft. Und dazu wird es im November, am 24. November hier in Köln in der Lutherkirche ein großes Friedensfest geben, zu dem wir ganz herzlich jetzt schon einladen. Ich denke, das wird eine sehr schöne Veranstaltung. Wir machen im Vorfeld machen wir einen Kunstwettbewerb, den haben wir jetzt gerade ausgeschrieben. Richtet sich an Kinder und Jugendliche. Die sollen sich Gedanken machen, wie man Frieden oder Pazifismus bildlich oder als Skulptur darstellen kann. Also da hoffen wir auf die Kreativität der jungen Leute. Die sind ja in den Schulen oft ganz gut informiert, wie zivile Konfliktlösung funktioniert. Es gibt da Streitschlichterprogramme. Die Schulen kommen heutzutage ohne Prügel aus. Also es scheint ja zu funktionieren, dass Menschen zusammenleben, ohne Gewalt auszuüben. Und ich sehe gar nicht ein, weshalb das auf internationaler Ebene nicht auch möglich sein sollte. Wir hoffen da auf die Klugheit der jungen Leute.
Frau Merkel war ja jetzt in Saudi-Arabien, darüber haben wir ja kurz gerade schon gesprochen, über die Ausbildung von Polizisten und wahrscheinlich auch Soldaten im Auftrag der Bundesregierung. Einer der ganz großen Player im Rüstungsgeschäft ist ja auch Rheinmetall. Sie haben ja momentan, Herr Singe, von Pax Christi eine Aktion laufen, das Gebaren von Rheinmetall auch öffentlich zu machen und auch dagegen sogar juristisch vorzugehen. Wie sieht das denn aus konkret? Sogar ganz aktuell morgen zum Beispiel.
Ja, Rheinmetall liefert ja Waffen in alle Krisengebiete der Welt und arbeitet zum Beispiel mit Krauss-Maffei zusammen an dem Leopard 2 Panzer, der zum Beispiel aktuell nach Katar geliefert wird. Rheinmetall hat am 9. Mai in Berlin die diesjährige Hauptversammlung und diesmal wird eine Dividende ausgeschüttet, die so hoch ist wie noch nie und die Aktie steigt ständig auf immer höhere Kurse, was natürlich daran liegt, dass Rheinmetall immer mehr Rüstungsaufträge internationaler Art an sich zieht.
Das heißt, an Kursen kann man ablesen, inwieweit die Kriegsregionen in der Welt auch größer werden.
Leider ja. Ja, so ist es. Und deshalb verteilen wir am 6. Mai, machen wir in Düsseldorf mit Pax Christi, auch mit der DFG-VK von Düsseldorf zusammen, eine Aktion, in dem wir Blutaktien verteilen werden. Das heißt, wir haben eine Rückrufaktion von Rheinmetall inszeniert, in der Aktien verteilt werden, wo drauf steht, diese Aktie kann Spuren von Blut enthalten, bitte geben Sie sie deshalb zurück.
Also Blutdiamanten kenne ich, Blutaktien war mir neu.
Die verteilen wir in Düsseldorf, ja. Und werden mit satirischen Aktionen und kabarettistischen Aktionen auf das Geschäftsgebaren von Rheinmetall hinweisen und unsere Forderung nach Konversion dieser Rüstungsgüter zu zivilen Gütern aufrechterhalten. Man kann diese Aktion auch nachlesen bei aufschrei-waffenhandel.de. Dort wird umfassend über Rüstungsexportpolitik und die alternativen politischen Forderungen von Pax Christi und den ganzen Gruppen, die bei aufschrei-waffenhandel mitarbeiten. Die DFG ist auch dabei. Und bei der Rheinmetall-Hauptversammlung selbst am 9. Mai werden Friedensgruppen in Berlin vor dem Maritimhotel präsent sein. Es wird auch ein echter Panzer vorfahren und es werden sehr prominente Redner und Rednerinnen zu Rheinmetall Stellung nehmen. In der Hauptversammlung selbst werden kritische Aktionäre auftreten und dort auch die Geschäftspolitik von Rheinmetall in Frage stellen. Rheinmetall betreibt übrigens auch das Gefechtsübungszentrum in der Altmark bei Magdeburg. Das haben jedes Jahr findet dort ein War Start Here Camp statt, weil dort nämlich alle Soldaten, die in Auslandseinsätze gehen, trainiert werden. Und morgen ist zum Beispiel um 13.30 Uhr im Amtsgericht Bonn ein Prozess gegen eine Person, die dieses Gefechtsübungszentrum betreten hat. Und dort wird über den Bußgeldbescheid vor dem Amtsgericht Bonn verhandelt.
Also ein Konzern, ein privates Unternehmen lädt Soldaten, also im Staatsdienst befindliche Menschen ein, um dort Krieg zu spielen.
Es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit von Rheinmetall mit der Bundeswehr und dieses Gefechtsübungszentrum ist von Rheinmetall aufgebaut worden. Da ist eine ganze Stadt aufgebaut worden, die Schnöggersburg heißt und einzig dazu da ist, den Städtekampf zu üben. Diese Stadt hat bezeichnenderweise auch eine Moschee und ein Elendsviertel. Da weiß man also auch schon, in welche Richtung die zukünftigen Kriege gedacht werden.
Frau Entwehen?
Ja, das sind recht traurige Entwicklungen, die auch weitgehend von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Also da freuen wir uns
ja
über jede Berichterstattung.
Wenn man sogar angeklagt, wenn man da reingeht, ne, in dieses Gefechtszentrum. Ja. Ja? Man muss sogar mit einer Klage rechnen.
Ja, genau. Das ist für jemanden, der mit all diesen Dingen nicht so viel zu tun hat, der das jetzt sich anhört, was du, Martin, gerade gesagt hast, da dreht sich einem natürlich der Magen um und man fragt sich, in welchem Staat leben wir denn hier eigentlich? Wir haben doch noch das Grundgesetz, es gab den Friedensauftrag des Grundgesetzes. Wir bestehen darauf, dass der Friedensauftrag des Grundgesetzes nicht angekratzt wird. Und das ist auch die Basis, auf der wir hier arbeiten. Wir haben in der DFGVK in Nordrhein-Westfalen ein Konzept entwickelt, das nennt sich Friedensland NRW. Da haben wir skizziert, wie wir uns ein friedliches Nordrhein-Westfalen vorstellen. Denn auch hier bei uns im Bundesland gibt es ja sehr viele Einrichtungen des Militärs, sehr viele, Rheinmetall ist natürlich ein großes Thema hier, aber viele andere sehr wichtige NATO-Stützpunkte. Der Luftkrieg der NATO wird zum Beispiel am Niederrhein gesteuert in mehreren Einrichtungen. Das sind alles Dinge, über die wir nicht erfreut sind. Wir wollen das stoppen, wir wollen das ändern und haben Konversionsüberlegungen da schon vorgedacht.
Konversion sollten wir erklären. Konversion heißt einfach ausgesprochen die Umwidmung militärischer Güter in zivile. Auch davon gibt es ein renommiertes Institut in Bonn, das Bonn International Conversion Center, weltweit einmalig, die sich ausschließlich damit beschäftigt, übrigens auch vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert, muss man sagen. Also diese Doppelzüngigkeit, die findet man auch, dass da sowohl das eine als auch das andere gefördert wird. Die Frage ist, was sich durchsetzt.
Ja, das Leben ist kompliziert. Wir haben in Nordrhein-Westfalen wirklich auch gute Friedensorganisationen. Zum Beispiel hier in Köln gibt es das Forum Ziviler Friedensdienst. Die bilden professionelle Friedensarbeiter und Leute aus, die geschult werden, Konflikte mit zivilen Mitteln zu lösen oder zumindest so weit zu transformieren, dass sie nicht mehr ganz so gewalttätig sind. Und das muss eigentlich die Richtung sein. Also wir sind ja jetzt, also wenn ich von mir spreche, ich bin hier Laie insofern, engagierte Bürgerin, mehr aber auch nicht. Das Forum Ziviler Friedensdienst geht viel weiter. Das sind Leute, die in den professionellen Bereich gehen. Und da man könnte sich die Vision vorstellen, dass das Forum Ziviler Friedensdienst so eine große Truppe wäre wie die Bundeswehr. Dann hätten wir ganz andere politische Werkzeuge, politische Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Konflikte, als es jetzt der Fall ist.
Ein Begriff ist gerade noch gefallen, Eukon. Was verbirgt sich hinter Eukon?
Die Vereinigten Staaten haben globale oder regional organisierte Oberkommandos in ihrer militärischen Organisation. die für ganze Kontinente zum Teil zuständig sind. Das sind, glaube ich, 6 oder 7 Stück. Und 2 von diesen heißen AFRICOM und EUCOM. Das ist das Afrika-Kommando und das Europa-Kommando. Beide sitzen in Stuttgart. Das ist insofern von Belang, als wir damit zusammen mit vielen anderen US-Militäranlagen hier in Deutschland möglicherweise der wesentliche Stützpunkt der USA in Europa sind. Und das sind eben im Wesentlichen AFRICOM und EUCOM als Kommandostrukturen und Rammstein als sehr große logistische Basis für alle Kriege, die die Vereinigten Staaten hier in der Region auf dem europäischen und auch in Afrika, auf dem europäischen und afrikanischen Kontinent führen. Rammstein ist insofern auch ganz bedeutend für uns, weil der US-Drohnenkrieg ohne Rammstein nicht möglich wäre. Da gibt es eine Relaisstation, das führt jetzt hier in dieser Sendung vielleicht zu weit, aber da gibt es im Internet auch ausreichend Informationen mittlerweile darüber. Edward Snowden hat darüber berichtet, daher wissen wir da ziemlich genau, was passiert. Ein Drohnenkrieg in jeglicher Hinsicht illegal in zahlreichen Ländern, nicht nur in Irak und Afghanistan, sondern in vielen anderen Ländern, werden Drohnen eingesetzt und Leute ermordet. Man muss das so sagen, das sind oft überhaupt keine klaren Konflikte zwischen Soldaten, sondern es gibt sehr, sehr viele zivile Opfer hier und ganze Staaten und Regionen werden da destabilisiert, unter anderem in Pakistan.
Sie wollten noch, Herr Singer, eine Anmerkung zum Prozess morgen machen, in 2,5 Minuten. Können Sie das noch gerne tun?
Ja, ganz kurz, der Prozess morgen schließt sich an eine Reihe der Prozesse, die ich schon beobachtet habe. Erstaunlich ist immer wieder, dass die Richter nicht bereit sind, auf die Argumentation der Angeklagten einzugehen. Das heißt, dass die Angeklagten sagen, weil sie sich gegen einen Angriffskrieg wehren, deswegen üben sie zivilen Ungehorsam und betreten dieses Gelände. Es haben die Historiker Wolfram Wette und der Jurist Helmut Kramer haben ein Buch geschrieben, das hieß Recht ist, was den Waffen nützt. Und so verfährt leider die Bundesregierung mit dem Recht, wenn es dem Krieg angedient werden soll. Es hat zum Beispiel gerade zum 1. Januar ist im Strafgesetzbuch der Paragraph der Strafbarkeit des Angriffskrieges gestrichen worden. Zwar ist ein neuer Paragraph ins Völkerstrafgesetzbuch aufgenommen worden, der aber unter so viel Vorbehalten steht, dass er praktisch gar nicht zur Anwendung kommen kann. Und da zeigt sich natürlich auch in solchen Entwicklungen, dass die Bundesregierung auch vom Rechtlichen her sich absichern will, um die neuen Kriege zur Verteidigung von Wohlstand und Handelswegen führbar zu machen und unangreifbar zu machen.
Auf welchen Druck ist denn der Paragraph gestrichen worden?
Das hat die Bundesregierung selbst in die Wege geleitet.
Sie haben gerade die Opposition auch oder am Anfang der Sendung die Opposition angesprochen, die Grünen, die ja auch sich ganz massiv gegen Krieg einsetzen. Aber man muss ja sagen, wenn man dann an der Regierung ist, dann haben die Grünen ja schon anders auch entschieden. Ich denke an den Bosnienkrieg.
Ja, seit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien haben die Grünen leider sich aus der Friedenspolitik weitestgehend verabschiedet, muss man sagen, bis auf einzelne Ortsverbände oder einzelne Abgeordnete. Aber das zeigt eben genau, wie groß auch der ökonomische Druck insgesamt ist, dass die Regierenden eigentlich sozusagen auch Erfüllungsgehilfen der Konzerne sind. Also es ist eine enge Verflechtung zwischen Ökonomie und Politik hier in der Bundesrepublik sichtbar, wie in allen kapitalistischen Ländern. Und es ist sehr, sehr schwer, wenn sich herrschende Politik gegen solche Vereinnahmungen der Ökonomie wehren will. Da ist unbedingt Druck von der Bevölkerung nötig auf die einzelnen Abgeordneten, wie wir schon gesagt haben, und Druck der Friedensbewegung und der anderen sozialen Bewegungen.
Martin Singe von Pax Christi, hier kommen jetzt die Nachrichten. Danach geht es weiter mit dem Thema Die Mär vom gerechten Krieg. Langsam neigt sich die Sendung zum Ende. Weiterhin Stefanie Entwehn von der Deutschen Friedensgesellschaft und Vereinigung der Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner und Martin Singe von Pax Christi. Ja, nochmal zurück zu den Veranstaltungen. Eine weitere Veranstaltung, Frau Entwehn, wollen Sie uns gerne nennen. Die findet nämlich auch am 25. Mai in Brüssel statt. Was ist da los?
Genau, in Brüssel trifft sich die NATO. NATO-Gipfel findet da statt. Und die werden sich, also die Politiker, Politikerinnen und Politiker werden sich treffen in dem neuen Hauptquartier der NATO, das 1 Milliarde Euro gekostet haben soll. Dort werden sich allerdings auch treffen, und zwar schon am 21. Mai, mehrere Tage lang, Friedensgruppen aus verschiedenen Ländern. Da läuft gerade eine große Mobilisierung. Da gibt es alle möglichen Aktionen, die darauf hinweisen werden, dass die aktuelle NATO-Politik von den gesellschaftlichen Gruppen abgelehnt wird. Die Aufrüstung wird abgelehnt, das Verbraten von Geld für Dinge, die uns keine Sicherheit bringen, das wird alles abgelehnt. Und da denke ich, das wird eine interessante Geschichte. Wer sich dafür interessiert, kann auf unserer Website weitere Informationen finden, www.friedenköln.de zum Beispiel oder auch woanders im Netz.
Von der NATO zur UNO, es gibt die UNO-Charta,
Die Alternative zu Militärbündnissen und militärischer Politik war ja eigentlich die Gründung der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich an den Völkerbund angeschlossen hat. Und die UNO hat als erstes eben die Charta der Gewaltlosigkeit verkündet. Das heißt, ein absolutes Gewaltverbot und Krieg darf nicht Mittel der Politik weiterhin sein. So formuliert es die UNO-Charta mit ganz wenigen Ausnahmen, die allerdings auch nur für den Fall gelten, bis die UNO selbst wieder sozusagen die Möglichkeiten der Friedensstiftung an sich genommen hat. Allerdings wird die UNO eben von den herrschenden militärisch mächtigen Staaten unterlaufen. Und statt eine gescheite UNO-Reform auf den Weg zu bringen, wird die UNO immer mehr entmachtet, muss man sagen. Es gibt gute Ideen, die UNO zu reformieren und wirklich ein globales und gemeinsames Sicherheitssystem zu entwickeln, statt die Militärblöcke weiter aufzurüsten und gegeneinander zu stellen. Die UNO-Charta hätte es verdient, eben weiter ausgebaut zu werden, aber leider sind die mächtigen Staaten nicht in der Lage oder nicht willens, sich diesen internationalen Möglichkeiten des Friedensschaffens anzuschließen.
Wenn selbst auf UN-Ebene das nicht funktioniert, Herr Singe, wie schwer haben Sie es dann als zivilgesellschaftliche Gruppe, auch Sie, Frau Intveen von der Deutschen Friedensgesellschaft, die Menschen zu mobilisieren und Gehör zu finden? Was sie natürlich freut, ist, dass die Protestierer bei den Ostermärschen wieder zugenommen haben. Ich erinnere mich, 80er Jahre, da gingen Hunderttausende auf die Straße. Jetzt sind es im besten Fall ein paar Tausende, immerhin. Aber gegen welche Wände laufen Sie Sturm?
Die größte Wand ist das fehlende Wissen aus meiner Sicht. Wenn mehr Leute wüssten, wie die tatsächlichen Zusammenhänge sind, würden sich wahrscheinlich mehr Leute auch dann aktiv dagegen wenden. Ich bin da aber gar nicht so pessimistisch. Wir haben kaum Geld. Wir haben aber sehr viel engagierte Leute. Wir haben die Verwendung für jeden sozusagen, der mitmachen will. Das macht Spaß. Wir haben auf jeden Fall die besseren Argumente. Natürlich können wir nicht gegen Milliardenprogramme antreten, so ganz ohne weiteres, aber wir delegitimieren diese Milliardenprogramme mit besseren Argumenten. Und ich bin ganz optimistisch, dass das auf die Dauer auch funktioniert. Also von daher, wir haben auch sehr viele andere soziale Bewegungen und soziale Gruppen, die im Moment mehr Leute auf die Straße bringen, aber das sind Gruppierungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel ATTAC, die diese wirtschaftspolitische Richtung vorwiegend vertreten. Die machen aber auch bei Friedensaktionen mit. Wir arbeiten gerade in Köln sehr eng mit denen zusammen. Es gibt immer wieder Bündnisveranstaltungen mit ATTAC. Das sind sehr gute, sehr engagierte Leute, die sich eben gerade in den wirtschaftlichen Zusammenhängen sehr gut auskennen. Es gibt weitere zahlreiche Organisationen, die eigentlich alle in diesem mit der Einstellung einer ganzheitlichen, kooperativen Entwicklung an politische Probleme herangehen. Das ist das, was die Staaten 2015 im Prozess der Nachhaltigkeitsziele, der globalen Nachhaltigkeitsziele, gemacht haben, verabschiedet haben. Also da ist schon auch eine sehr starke Kraft, die dieser Kriegstreiberei und dieser ganzen konfrontativen Politik entgegensteht. Also ich bin da ganz optimistisch, dass wir da doch vorwärts kommen.
Eine der größten sozialen Bewegungen ist ja auch die Kirche, Herr Singe. Trotzdem muss man sagen, ein klareres Wort wünscht sich so mancher Gläubige von offizieller Kirchenseite, von der Amtskirche, um Kriege zu verhindern.
Ja, ich möchte an die Botschaft des Papstes anknüpfen, die er zum Weltfriedenstag gesagt hat. Er hat gesagt, wir leben in einer Welt, in der stückweise Weltkrieg geführt wird und wir müssen dem eine Kultur der Gewaltlosigkeit entgegensetzen. Und das knüpft ja auch an den Prozess, den die Kirchen lange Zeit geführt haben für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Also dieser Dreiklang gehört ja unbedingt zusammen, Ökonomie und Gerechtigkeit sind wichtig, um Kriegsvoraussetzungen und Kriegsgründe zu verhindern. Gewaltlosigkeit muss von unten wachsen und angebaut werden. Und zivile Konfliktbearbeitung ist unseres Erachtens eine Methode und ein Weg, um Alternativen deutlich zu machen. Wir fordern von den Kirchen eigentlich, dass sie klarer und deutlicher Stellung nehmen zu den konkreten Bedingungen. Es gibt gute Grundlagen in Gerechtigkeit schafft Frieden von den Bischofsworten. Auch die Enzykliken sind eigentlich, haben sehr viele positive Inhalte zur Verurteilung des Krieges und haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Alternativen entwickelt werden müssen. Allerdings fehlt uns das klare politisch bezogene Wort der Bischöfe. Also warum wird nicht gesagt, das Weißbuch ist mit der ethischen Friedensethik der Kirchen nicht vereinbar? Warum wird nicht gesagt, die konkreten Strategien, die jetzt entwickelt werden, die konkreten Auslandseinsätze, sind nicht vereinbar mit der kirchlichen Friedenslehre? Und warum zum Beispiel wird nicht eine unabhängige Militärseelsorge aufgebaut, die sich nicht von der Bundeswehr kauft?
Ja, Singe von Pax Christi. In den letzten Wochen ging auch eine Meldung durch die Presse, dass die Deutsche Bischofskonferenz respektive der Verband der Diözesen Deutschlands die Mittel für Pax Christi nicht kürzen will, sondern streichen will. Angeregt durch eine Unternehmensberatung, alles sehr intransparent gelaufen, begibt sich da die Kirche auf einen neoliberalen Kurs, wo Friedenspolitik nicht so richtig ins Programm reinpasst?
Ja, diese angekündigte Mittelstreichung macht uns sehr, sehr große Sorgen. 60.000 Euro sollen gestrichen werden, was praktisch unsere bundesweite Arbeit und die Stelle der Generalsekretärin und das ganze Berliner Büro in Frage stellen würde. Wir denken, dass die Friedenspolitik einen so wichtigen Stellenwert hat, dass die Kirche dort diese Mittelstreichung zurücknehmen muss. Es sind noch Verhandlungen im Gange und ich hoffe sehr, dass die Bischöfe doch zu der Einsicht kommen, dass die Friedensarbeit einen so wichtigen Stellenwert hat, dass hier Streichungen unmöglich sind.
Aber wie hat man das begründet?
Es gibt keine Begründung außer derjenigen, dass überall Kürzungen nötig seien.
Aber ich meine jetzt, wenn man über Millionenbeträge spricht, aber 60.000 Euro, das sind 5.000 Euro im Monat.
Ja, so sehen wir das auch, dass das natürlich aus irgendwelchen Töpfen möglich sein muss, dieses Geld herzuschöpfen.
Aber grundsätzlich muss man tatsächlich sagen, dass die Mittel für solche Initiativen, für soziale Initiativen mehr und mehr eingeengt, eingeschränkt, wenn nicht gestrichen werden. Eine eher beunruhigende Tendenz, wogegen dann Ausgaben für andere Dinge in den Vordergrund gestellt werden, wo man Zweifel hat, ob sie wirklich der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes dient, Frau Intwehn.
Ja, das ist eine ganz schlechte Nachricht. Ich möchte vielleicht auch noch dazu erwähnen, hier im Erzbistum Köln gibt es den Runden Tisch Frieden. Das ist ein internes Gremium mit Repräsentanten von katholischen Verbänden hier im Erzbistum. Der Runde Tisch hat sofort auch ein Protestschreiben verfasst und hat sich dazu ganz klar positioniert. Und wir unterstützen Pax Christi in dieser Frage natürlich voll und ganz. Also ich bin da Mitglied in dem Runden Tisch und habe das auch mit unterzeichnet, diese Petition. Es ist sehr überraschend, weil es ist doch für uns alle ganz offensichtlich, dass die Kriege die wesentliche Ursache sind der 65 Millionen Flüchtlinge, die nach UNO-Angaben jetzt hier gezählt wurden. Und dass in so einer Situation dann eine pazifistische Organisation geschwächt wird, das ist uns allen, glaube ich, unverständlich.
Sie haben gerade angesprochen, auch die Verteilungsproblematik, die Kriege auch bedingen. Inwieweit Reagiert die Politik auch auf diese Verteilungsproblematik, wenn jetzt hier die Flüchtlinge alle hierher kommen und die Politiker Angst haben, dass sie ihre Macht verlustig gehen und deshalb jetzt sagen, ja, man muss eigentlich die Bedingungen in den Herkunftsländern verbessern. Jetzt weiß man, dass in Afrika zuhauf korrupte, diktatorische Regime an der Macht sind. Warum ist den Politikern in den Ländern des Nordens das nicht schon viel früher eingefallen, da mit den notgedrungenermaßen zu kooperieren? Erst wenn der Druck so groß ist von Seiten der Öffentlichkeit oder wenn soziale Zwänge so groß geworden sind, dass man dann reagieren muss, ist Politik so gestrickt, dass sie erst reagiert, wenn der Druck zu groß wird?
Ja, das ist wahrscheinlich auch menschlich. Es sind ja auch alles nur Menschen. Ich sehe hier allerdings noch einen zweiten Punkt. Wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Flüchtlinge aus Syrien und Irak kommen und vielleicht Afghanistan oder Pakistan, also aus Ländern, wo Kriege stattfinden, in die die Bundeswehr verwickelt ist und in die wir oder in Regionen, wo Kriegsparteien sind, die von uns, von Deutschland aus mit Waffen beliefert werden, dann wäre doch die logische Konsequenz, dann stoppen wir jetzt erstmal die Waffenexporte, stoppen die Zusammenarbeit mit Kriegsparteien und tun alles, um diese Kriege auszutrocknen. Jedenfalls alles, was in der Macht der Bundesregierung steht. Das findet hier nicht statt. Man erweckt den Eindruck, als seien wirtschaftliche Probleme in Afrika hier das wesentliche Problem. Das ist aber nicht der Fall. Kriege sind das wesentliche Problem. Und in diese Kriege ist die Bundesrepublik Deutschland leider verwickelt, in viele von denen. Insofern wird hier ein Problem verschoben oder die Lösung wird irgendwo gesucht.
Wo ausgelagert, sagten Sie gerade. Ne? Kriege werden ausgelagert. Finden nicht mehr hierzulande statt, sondern in anderen Ländern.
Ja. Lösungen werden, die auf der Hand liegen, werden einfach ausgeblendet.
Ich hoffe, dass wir die Probleme nicht ausgeblendet haben in dieser Sendung, verehrte Hörerinnen und Hörer. Das war Stefanie Intveen von der Deutschen Friedensgesellschaft und im Gespräch mit Martin Singe von Pax Christi und auch hauptamtlich beim Komitee für Grundrechte und Demokratie und gleichzeitig auch Mitglied der Redaktion Friedensforum, Zeitschrift des Netzwerks Friedenskooperative. Hier nochmal die Internetadressen beider Gesprächspartner. Einmal für Frau Intveen dfg-vk.de oder www.friedenköln.de. Ein Wort, Köln mit OE. Pax Christi erreichen Sie unter www.paxchristi.de. Sie können die Sendung nachhören, entweder heute Abend oder auch im Internet. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen und eine gute Zeit.